Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Britta Bürger, schönen guten Morgen. Die Generation Man müsste mal nennt Claudia Langer Menschen, die nichts dafür tun, die Zukunft ihrer Kinder und Enkel zu sichern. Claudia Langer meint aber, das sollten wir unbedingt machen. Nicht ihr erster Versuch, die Welt zu verbessern. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Frau Langer. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, danke.
Sie wären fast zu spät gekommen, sind in eine Demo geraten. 8:30 morgens im Zentrum von Berlin. Worum ging's?
Das war der Empfang für die Kohlekommission und da waren sehr, sehr interessante, sehr lustige, sehr gut angezogene, mittelalte Erwachsene, die für einen Ausstieg aus dem Kohlebergbau geworben und gebrüllt haben. Sehr hübsch.
Wären Sie gerne mitgegangen?
Ja.
Warum?
Weil ich sehr dafür bin, dass wir ganz dringend aus fossilen Brennstoffen aussteigen und die Sache um den Hambacher Forst, der zwar jetzt einerseits abgeforstet wird, auf der anderen Seite vielleicht aber nie abgebaut wird, sehr dramatisch finde. Für mich ist es immer dann problematisch, wenn wir eine sterbende Industrie sozusagen subventionieren. Der Kohlebergbau frisst Milliarden und Abermilliarden und das Geld fehlt bei Schulen sowieso, aber es fehlt eben auch bei Zukunftstechnologien, für die wir nichts haben. Und wenn ich mir angucke, wie schlecht die Bahn beieinander ist und wie viel wir da gut investieren könnten, dann macht es mich ziemlich verrückt.
Ich habe schon gedacht, vielleicht können Sie heute gar nicht zu uns kommen, weil Sie im Hambacher Forst sind.
So weit geht die Liebe nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass meine Kinder gerne da wären. Wahnsinnig gerne.
Aha, aber nicht sind.
Nicht sind, aber sicher sein dürften, wenn es nach der Mama geht.
Claudia Langer bleibt eine Stunde im Gespräch rund um die Frage, was können wir tun, um die Zukunft künftiger Generationen zu sichern? Ich habe gelesen, dass Sie Ihrem Nachbarn wohl mal ganz direkt gesagt haben, dass Sie sein großes Auto als persönliche Beleidigung empfinden. Wie sind Sie dazu gekommen?
Naja, ich finde, große Autos sind einfach asozial. Nicht mehr und nicht weniger. Wir brauchen sie nicht. Sie vermehren sich wie die Pest auf unseren Straßen und sie nehmen uns die Atemluft.
Die Atemlust auch.
Und die Atemlust auch. Und auf eine verrückte Weise sind sie eben für mich Ausdruck von Rücksichtslosigkeit und von Zukunftsvergessenheit. Und deswegen finde ich, sollte man die Besitzer großer Autos tatsächlich ächten oder zumindest ihnen sozusagen das als Statussymbol nicht durchgehen lassen.
Wie war denn seine Reaktion?
Naja, was glauben Sie denn, wie die Reaktion ist? Er hat gelacht und hat gesagt, schön, dass du für die richtigen Sachen kämpfst und ist ins Auto gestiegen und losgefahren. Also unsere Freundschaft besteht ungebrochen, weil er das eher auf der lustigen Seite sieht und sich persönlich gar nicht angesprochen fühlte. Ganz stimmt es nicht, aber ein bisschen nachgedacht hat er danach vielleicht. Aber den Deutschen ihre Lust auf immer größere, immer schnellere Autos zu nehmen, ist ja, das ist eine Denksportaufgabe, wie man das anstellt, die bisher noch keiner gelöst hat.
Sie haben in dem Zusammenhang eben schon die Zukunft angesprochen, die damit in gewisser Weise verspielt wird und engagieren sich ja seit geraumer Zeit für einen neuen Generationenvertrag. Das ist ein Begriff, den Politiker auch gerne mit Blick auf die Zukunft benutzen, meist im Zusammenhang mit den Rentenbeiträgen, die die Zukunft der nächsten Generation sichern soll. Worauf zielt Ihr Generationenvertrag?
Na, ich finde, dass wir und unsere Eltern, ich bin 53, um das einzuordnen, dass wir und unsere Elterngeneration, die wir nichts Besonderes geleistet haben, wir haben nicht Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut, wie dann die Großeltern manchmal sagen, dass wir in den letzten Jahren in Rekordgeschwindigkeit sehr viel kaputt gemacht haben und im Prinzip den Generationenvertrag aufgekündigt haben. Wir sind die erste Generation, die in der Marktforschung sagt, dass unsere Kinder es schlechter haben werden als wir selber. Das ist total verrückt und niemand von uns entnimmt dem aber eine Handlungsaufforderung. Also die ganze Menschheitsgeschichte war darauf aufgebaut, dass es meine Kinder einmal besser haben sollen. Und wir wissen bereits, wir ahnen, und es treibt uns auch um, dass unsere Kinder in eine sehr kriselnde Welt kommen können und werden. und nichts passiert.
Den meisten Deutschen geht es doch aber heute deutlich besser als vor 2, 3 Generationen. Arbeitskräfte werden gesucht. Davon werden doch die folgenden Generationen auch noch profitieren.
Da glaube ich, das ist eben im Prinzip der Selbstbetrug, dem wir gerade anheimfallen. Wir wissen eigentlich, dass wir in 20 Jahren von heute wahrscheinlich zwischen 20, 30 bis 50% Arbeitslose haben werden, weil die Digitalisierung im Prinzip im Moment, wir stehen vor einer ganz großen, wie wir sagen, Disruption, einem Quantensprung der Veränderung. Da werden viele Arbeitslose zu befürchten sein. Es wird die Altersvorsorge nicht reichen, wenn eine Bundesregierung sich nicht traut, über die Zeit nach 2025 zu sprechen. Dann müssten alle Alarmglocken bei allen Leuten und auch bei den Eltern und Großeltern leuchten. Die Leute, mit denen wir arbeiten, die glauben überhaupt nicht mehr daran, dass sie einen Cent bekommen. Wir haben die größte Migrationsbewegung aller Zeiten und die werden kommen, auch wenn die Bundesregierung uns versucht einzulullen und zu sagen, dass das Flüchtlingsproblem beendet ist. Ich weiß nicht, was das Ende eines Flüchtlingsproblems ist, außer wenn keine Flüchtlinge unterwegs sind. Im Moment sind viele unterwegs. Und dann haben wir den Klimawandel. Und ich glaube, nach diesem Sommer müssen wir nicht mehr darüber reden, ob es diesen Klimawandel gibt oder nicht gibt. Da gibt es was zu tun. Unsere Kinder kommen in stressigere Zeiten, mit denen sie umgehen müssen. Und wir weigern uns und die Politik weigert sich auch.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal wir gesagt. Sie haben im vergangenen Jahr die sogenannte Generationenstiftung gegründet, dort auch ein Generationenmanifest veröffentlicht. Was genau macht diese Stiftung?
Diese Stiftung versteht sich als Lobby der kommenden Generationen. Wir versuchen, in politische Prozesse einzugreifen. Wir versuchen, und zwar richtig, mit Lobbyarbeit. Wir haben lange darum gehadert, ob wir dieses Wort benutzen und haben dann gesagt, ja, wir machen das extra. Wir versuchen aber auch ganz besonders, und das ist das, was mir am meisten am Herzen liegt, den jungen Leuten eine Stimme zu geben. Also nicht die Alten sagen wieder den Jungen, wie es zu laufen hat, sondern in unserem Fall die Alten geben den Jungen alles an Hilfe und Unterstützung, was sie brauchen, um selber aktiv zu werden.
Es gibt da so eine Art Jugendrat.
Richtig.
Was ist dessen Aufgabe?
Das sind im Moment 12 sehr engagierte, ganz überparteiliche junge Leute, die selber in den Dialog mit der Politik treten wollen, die selber Kampagnen, die selber Debatten führen wollen.
Was sind denn so deren Themen? Oder deren vielleicht auch schärfsten Kritikpunkte?
Also das bei den ganz Jungen ist es sicherlich ein völlig antiquiertes Bildungssystem, was sie in keinster Weise mehr auf die Welt, die da morgen auf sie wartet, vorbereitet. Interessanterweise haben die einen ganz starken Fokus beim Thema Frieden. Die haben ja lang keinen Krieg, also die hatten nie Kontakt mit Krieg, außer im Internet. Sind sehr beschämt über die Waffenexporte. Das sind eigentlich zwei der ganz, ganz großen Ängste. Und dann auch die Frage, wie kriegen wir so einen Ausgleich hin? Ich will ja nicht, dass meine Oma alt ist, verarmt im Alter, aber ich würde gerne auch irgendwie versorgt sein. Und ich weiß nicht, wie ich das stemmen soll. Und ich weiß nicht, ob ich ganz auf mich gestellt sein werde im Alter. Wie könnte das gehen? Also eine große Unsicherheit.
Ihr Generationenmanifest umfasst 10 Punkte, die vermutlich viele unterschreiben können. Da geht es eben um Frieden, um Klima, um Bildung, um alles, was Sie eben genannt haben. Armutsbekämpfung, Migration, Digitalisierung. Das sind ja aber alles auch Themen, die auf der politischen Agenda stehen. Inwiefern machen Sie denn der Politik konkrete Vorschläge, wie es besser laufen könnte?
Ja, das machen wir schon. Also schon im Manifest sind ja direkt Vorschläge drin. Also an 2 Punkten würde ich es gerne erklären. Eigentlich kann man das unterschreiben. Trotzdem hat mir Frau Klöckner, unsere Umweltministerin, Sozialromantik vorgeworfen. Wenn es dann nämlich zum Schwur kommt, also wir sind uns alle einig, ein großer Teil der deutschen Bevölkerung ist sich einig, dass wir keine Waffenexporte in Spannungsgebiete wollen. Es steht auch in den Gesetzen. Trotzdem liefern wir. Frau Klöckner hat mir vorgeworfen, ob ich ernstlich will, dass das Bruttosozialprodukt zusammenkracht. Also da wird's dann, also wenn man den Preis dafür zahlen muss, ja, und dann 2% des Bruttoinlandsprodukts dafür wegfallen, dann kommt es zum Schwur. Dann ist die Frage, ist die Bevölkerung tatsächlich bereit, die Konsequenz dessen, was sie verbal fordert, tatsächlich zu tragen? Dasselbe ist das Thema Umverteilung. Wir wissen, dass unsere Demokratie auch deswegen gerade in einer Krise ist, weil einfach die Verhältnisse, die Spannungen zu groß sind zwischen Arm und Reich. Trotzdem ist eine höhere Finanztransaktionssteuer, Vermögenssteuer oder gar Erbschaftssteuer, das sind B-Worte, über die man in Deutschland nicht sprechen darf, die wir irgendwann aber diskutieren müssen.
Das sagt Claudia Langer und bleibt noch im Gespräch, in dem wir auch das genau noch weiter diskutieren werden. Der Vater ein evangelischer Pfarrer, die Mutter Therapeutin. Wie Claudia Langer sind Sie in München in den 60er, 70er Jahren aufgewachsen?
Oh, in sehr armen und sehr bescheidenen Verhältnissen in Neuperlach und habe dort, und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, sehr früh Jugendarbeit gemacht. Das ist ja quasi ein Brennpunkt, war Jugendgruppenleiterin und habe das Gefühl, dass ich ganz viel von dem, was ich danach gemacht habe, in der Jugendarbeit gelernt habe. Denn auch später musste ich Teams motivieren. Ich habe ja 3 Firmen gegründet und ich glaube, wenn man da vor den Kindern steht, die gerade pubertieren und sagt, heute basteln wir einen Drachen und die Kinder sagen, wie langweilig ist das denn? Dann lernt man auch, wie man später Teams führt.
Was für Werte wurden in Ihrer Familie hochgehalten?
Naja, die ganze Klaviatur. Also ich glaube, das Wichtigste war Verantwortung. Es gab bei uns ein ganz starkes Ding, dass wir wirklich mit der Muttermilch aufgesogen haben. Und das war, die Starken helfen den Schwachen. Mhm. Das war einfach ganz, 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 ganz klar. Und das denke ich, das leben wir bis heute. Ja. Und
dafür wurde auch demonstriert?
Dafür wurde unendlich viel demonstriert. Ich habe meine Mutter... Ich darf dieses Wort gar nicht sagen, aber ich habe sie wirklich manchmal zum Mond gewünscht. Jeden Samstag, würde ich mal sagen, über lange Zeit und später. Ich bin ja ein Kind von dem NATO-Doppelbeschluss und anderen kleinen Problemen, Tschernobyl, habe ich dann freiwillig demonstriert, ob man es glaubt oder nicht. Und dann bin ich in die Werbung, weil dann war es mir irgendwann zu viel. Dann habe ich gedacht, jetzt muss mal was anderes sein. Jetzt muss mal ein bisschen Spaß sein, wenn die Welt eh schon untergeht. Und das war auch damals mein fester Glaube, dass, wenn ich 40 bin, es gar keine Zukunft mehr gibt. Und dann bin ich überrascht mit 40 aufgewacht und habe gemerkt, wie schön alles ist.
Sie haben eben gesagt, Sie haben 3 Firmen gegründet. Also die erste war, wenn ich das richtig gelesen habe, noch während der Schulzeit.
Ja. Genau, die erste war während der Schulzeit und ist auch heute noch die Nummer 1 oder Nummer 2 im Markt. Das war sehr schön.
Avantgarde, was war das denn?
Eine Event-Marketing-Agentur, heute ziemlich groß. Da ging es eigentlich nur darum, Spaß zu haben und Sachen zu machen, die toll sind, und eine Modemesse zu machen für Nachwuchsleute. Und sicherlich so ein roter Faden in meinem Leben war so ein bisschen gegen das Establishment. Wobei ich ja auch ganz gut mit dem Establishment getanzt habe, später in der Werbung, aber sicherlich alles immer ein bisschen anders gemacht habe als andere.
Warum haben Sie nach der Schule keine richtige Ausbildung gemacht, nicht studiert? Gab es da keinen Druck von den Eltern?
Naja, meine Eltern waren schon so verzweifelt, dass ich in die Werbung gegangen bin, dass ich glaube, da gab es überhaupt gar keinen Druck mehr. Da gab es eigentlich nur noch totale Verzweiflung und Lebenskrisen. Also ich glaube, was Schlimmeres hätte ich meinen Eltern nicht antun können. Das hat lange gebraucht, bis sie kapiert haben, dass sie doch nicht alles falsch gemacht haben. Die sind sehr einverstanden, glaube ich, jetzt mit meinem Weg. Aber am Anfang, als ich gesagt habe, ich gründe eine Werbeagentur, da ist beiden einfach, da ist ihnen, die Gesichtszüge sind ihnen entglitten. Nein, ich hatte überhaupt keinen Druck und mir war auch zu langweilig. Ich hätte nicht nochmal studieren können. Ich habe sehr viel unterwegs gelernt und ich kann eine ganz tolle Sache, ich kann hemmungslos fragen. Und ich habe wirklich alles unterwegs gelernt und bin nicht unglücklich.
Warum sind Sie denn in die Werbung gegangen? War das ein Protest oder war das einfach wirklich auch was Leidenschaftliches?
Also es war natürlich im Nachhinein sicherlich die Trotzreaktion schlechthin. Also ich habe in der Pubertät vielleicht nicht genug getrotzt. Es war sicherlich eine perfekte Ablösung von zu Hause. Es war aber auch nach all diesem, nach all dieser Verzweiflung, nach all dieser Verbitterung, nach all dieser, ja, dieser No Future, war das einfach so ein, was kostet die Welt, jetzt lass uns noch mal tanzen und Party machen und leicht. Und Werbung ist ein großartiger, sehr spannender Beruf, in dem man jeden Tag irgendwie ein Rätsel lösen muss. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Und die Idee, mit Helikoptern durch Marlboro Country zu fliegen, fand ich dann irgendwie großartig. Und das fand ich dann, das wollte ich dann machen. Und das habe ich dann auch gemacht.
Und das fanden Sie aber auch nicht unmoralisch, Konzerne zu bewerben, vor denen Sie heute eher demonstrieren würden?
Ich war 20. Ja, ich war 20. Ich habe geraucht. Ich bin extrem gerne schnell Auto gefahren. Ich wollte Rennfahrerin werden. Ich habe im Prinzip irgendwann diese Jesus-Latschen, diese Jesus-Sandalen und die Latzhosen und die Palästinensertücher ausgezogen und habe gedacht, so, die nächsten 10 Jahre mache ich jetzt Tanzen und Spaß und dann geht die Welt sowieso unter. Und irgendwann bin ich aufgewacht und habe gedacht, hups.
Wann sind Sie aufgewacht?
Sicherlich so langsam, wirklich tatsächlich so mit 30, als es darum ging, dann Kinder zu bekommen. Und dann war ich beruflich sehr, sehr erfolgreich. Wirklich, also viel erfolgreicher, als ich je gedacht hätte. Und dann kam ein Kunde und der hieß Deutsche Bank. Und da habe ich gedacht, das kann ich meinen Kindern nicht erklären. Mhm. Und wir waren damals dann schon eine sehr große Agentur. Und die Jungs in der Agentur fanden das natürlich großartig, so einen Kunden zu haben, wollten für diesen Kunden arbeiten. Und da habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht mehr mittragen.
Und dann sind Sie ausgestiegen? Und
dann bin ich ausgestiegen.
Haben 3 Kinder bekommen, parallel noch während dieser Arbeitszeit, dieser Arbeitsphase oder danach?
Das erste Kind habe ich parallel bekommen und das hat dann nochmal zu einer Lebenskrise geführt, weil ich gedacht habe, nee, das kann jetzt nicht sein, aber es hat ganz gut funktioniert. Das zweite habe ich am Ende bekommen und dann haben wir 2 Sabbatjahre gemacht, mein Ex-Mann und ich. Und da war dann Platz, dann nochmal ein Kind zu bekommen und das hat dann auch Spaß gemacht.
Und nach 3 Jahren ist dann sozusagen noch ein anderes Kind wiedergeboren worden oder geboren worden, das nächste Projekt entstanden, das Internetportal Utopia. Und worin diese Utopie bestand, darüber reden wir gleich noch, Frau Langer. Jetzt begeben wir uns hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur mit Claudia Langer in das virtuelle Land Utopia. Vor 10 Jahren, Frau Langer, haben Sie dieses Internetportal für nachhaltigen Konsum zusammen mit anderen gegründet. Was war Ihre Idee?
Na, die Idee war, wenn sich die Politik nicht so schnell bewegt, vielleicht kann der Verbraucher über seinen Verbrauch, über seinen Konsum Druck auf Unternehmen machen und da die Politik verändern und die Regulierung verändern und vor allen Dingen Unternehmen verändern. Und 2006, 2007, als wir in dieser Vorphase der Gründung waren, sah das unheimlich gut aus. Da gab es interessante Studien. Es gab damals eine Zielgruppe, die hieß LOHAS, Lifestyle of Health and Sustainability. Das sind sehr, diese, ich sag mal, im Prinzip ist das der Prenzlauer Berg, wenn wir jetzt mal ganz klischeemäßig gehen. Die haben ziemlich viel Geld, ziemlich viel, konsumieren sehr viel.
Leute, die auf Gesundheit und Nachhaltigkeit setzen.
Leute, die auf Gesundheit und Nachhaltigkeit setzen und die natürlich Marktanteile verschieben könnten, potenziell verschieben könnten. Und das sah sehr gut aus. Und dann ist etwas passiert, was irgendwie ungünstig war. Es kam nämlich eine Lehman-Krise. Und während die Unternehmen wirklich gerade alle erforscht haben, inwieweit sie sich verändern müssen, um diesem neuen Trend Rechnung zu tragen und was sie anbieten müssen, hat die Lehman-Krise eigentlich so viele Unternehmen so hart getroffen oder zumindest so verängstigt, dass die Idee der Nachhaltigkeit dann erstmal für ein paar Jahre wirklich aus der Mode war und tatsächlich in Vergessenheit geraten ist, bis auf ein bisschen Biokonsum. Aber die Utopie war, den Leuten zu sagen, es gibt fast für jedes Produkt eine bessere Alternative.
Ja. Das heißt, man empfiehlt sich die besten Elektroautos und Solardächer?
Man empfiehlt sich die besten Elektroautos und Solardächer. Ja, wobei, da können wir jetzt lange diskutieren, wie ökologisch Solarautos, Elektroautos dann im Zweifel sind.
Entsprechende Kritik mussten Sie auch einfahren von...
Oh, das finde ich auch korrekt. Mhm. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich total legitim. Wir haben da selber sehr viel gelernt. Da habe ich gar kein Problem. Also wir haben wirklich unterwegs das, was nachhaltig ist oder die Welt tatsächlich verändert, ist nicht immer das, was auf den ersten Blick nachhaltig ist. Also am nachhaltigsten ist es, wenn Sie Ihr altes Auto noch die nächsten 20 Jahre fahren.
Mhm. Ja, hat sich denn Ihre eigene Haltung zum Konsum damit verändert? Mit diesem Nachdenken darüber? Also was haben Sie selbst in Ihrem Leben anders gemacht?
Ach Gott, ich habe ganz lange selber mein gesamtes Leben sogar CO2 neutralisiert. Jedes Jahr, jede Reise, jede Fahrt selbst neutralisiert und Tausende von Euros in Projekte, CO2-Ausgleichsprojekte gesteckt. Ich würde sagen, dass ich jetzt ein sehr guter Middle-of-the-Road-Konsument bin. Ich werde Ihnen nicht sagen, dass ich, wenn ich heute am Bahnhof Hunger habe, es nicht sein kann, dass ich zweimal im Jahr Lust habe auf einen Hamburger von McDonald's. Nicht mehr als einen Hamburger, aber es kann passieren. Gleichzeitig fliege ich fast gar nicht mehr. Sehr, sehr wenig. Ich habe unsere Wohnung verkleinert. Ich habe meine Ferien gerade auf dem Fahrrad verbracht und bin nach Usedom geradelt. Ich bin nicht viel besser und nicht viel schlechter. Ich genieße mein Leben in vollen Zügen und dazu gehört auch die ein oder andere Sünde. Die große Utopie war ja, dass wir als Verbraucher den Hebel in der Hand haben. Daran glaube ich nicht mehr. Ich verhalte mich trotzdem gut. So gut ich
kann.
Warum
glauben Sie daran nicht mehr?
Weil die Zahlen dagegen sprechen. Es ist schon in der Tat wichtig, ob wir vegetarisch leben oder Fleisch essen. Das ist ein ganz großer Hebel, den wir tatsächlich in der Hand haben. Aber wie viel wir Auto fahren, wenn man es mal ganz ehrlich, solange Kreuzfahrtschiffe mit Schweröl unterwegs sind, macht das persönliche Autofahren im Vergleich eigentlich relativ wenig aus. Wir müssten unbedingt dahin kommen, ganz dringend, dass große Schiffe nicht mehr mit Schweröl fahren dürfen. Das ist ungleich problematischer. Also da gibt es einfach immer die Frage der Verhältnismäßigkeit. Mit Utopia habe ich die Idee propagiert, und das war meine Utopie, dass wir durch Selbstkasteiung die Welt tatsächlich verändern können. Wir können sie marginal, und da rede ich dann aber wirklich nur um Promille, besser machen. Heute glaube ich, und das ist für eine Unternehmerin, und ich bin Unternehmerin durch und durch, ich glaube an staatliche Regulierung und ich glaube an staatliche Leitplanken und ich glaube daran, dass wir die Wettbewerbssituation für die Industrie verschärfen müssen. Hätten wir strengere Abgaswerte als Beispiel, hätten wir gleichzeitig auch einen Innovationsschub gehabt. Durch dieses ewige Schonen, was wir mit der Autoindustrie machen, verbauen wir uns tatsächlich Marktanteile. Also ich glaube, dass Regulierung durchaus innovationstreibend und spannend sein kann. Und so liberal ich im Kopf bin, so sehr bin ich dafür, dass wir politisch agieren. Und ich habe mich politisch da auch tatsächlich sehr freundlich radikalisiert. Ich glaube an Regulierung und an den Staat.
Sie haben diese Plattform 2015 verkauft. Wonach haben Sie denn entschieden, an wen Sie verkaufen?
Ich hatte gar keine Alternative. Eine Internetplattform zu betreiben, war einfach zu viel für mich. Es gab nur einen potenziellen Käufer und mir ist tatsächlich damals die Luft ausgegangen und das war eigentlich ein Notverkauf und hat mir auch sehr weh getan und tut mir auch anhaltend weh. Aber da gab es nur einen Käufer und das war die SPD. Ja. Das wissen Sie ja schon.
Ich weiß es, die Hörerinnen und Hörer nicht.
Mhm. Das ist sehr interessant, dass die SPD in grüne Unternehmen investiert. Mhm. Genau, über eine Zwischenfirma, die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft.
Zu der auch das Magazin Ökotest gehört.
Richtig.
Stehen Sie denn der SPD besonders nah?
Nein, überhaupt nicht.
Deutschlandfunk Kultur heute im Gespräch mit Claudia Lange, die weiß, dass Weltverbesserung ein zähes Business ist. Aktuell engagiert sie sich für einen neuen Generationenvertrag. Darüber haben wir schon zu Beginn dieser Stunde einiges gehört. Frau Lange, Sie beklagen, dass 70% der Leute glauben, dass ihre Kinder es in Zukunft schlechter haben werden. Und trotzdem werden die Leute nicht aktiv, sagen Sie in einem Video. An diesem Phlegma der Leute gehe ich gerade kaputt. Das ist ganz schön heftig.
Ja, das ist ganz schön heftig. Also jetzt bäume ich mich ja gerade auf. Ja. Ich glaube, dass alle Leute, die in Nichtregierungsorganisationen an Weltverbesserungsidealen arbeiten, immer so ein bisschen Burnout gefährdet sind und dass wir alle in Wellen leben und arbeiten und dass das nicht ganz einfach und nicht ganz niederkomplex ist. Im Moment würde ich das natürlich nicht sagen, ja, aber ich kann definitiv sagen, dass ich zweimal im Jahr an dem Punkt bin, wo ich einfach in den Sack hauen möchte und sagen möchte, macht euren Scheiß alleine. Es gibt ein großes Phlegma. Ich finde es aber im Moment eigentlich sehr hoffnungsfroh. Es ist durch diese lange Regierungsbildung passiert was. Es passiert eine ganz sprunghafte, kann ich sehr stark feststellen, eine ganz sprunghafte Bereitschaft, sich zu engagieren. Die Angst erfasst Eltern, sie erfasst sie wirklich. Und es gibt eine Bereitschaft und eine Repolitisierung. Und das finde ich großartig, weil das ist eigentlich genau das, worum es mir immer ging, dass wir Debatten führen und nach Lösungen suchen. Und zwar nach Lösungen suchen und nicht immer aufeinander losgehen. Ganz viele von den Themen können wir gestalten. Ja? Wir müssen nur den Mut haben, es anzusprechen.
Wobei natürlich auch mehr aufeinander losgegangen wird und die Repolitisierung in allen Richtungen geschieht, also auch in Richtung rechts.
Naja, aber unterm Strich müssen wir sagen, dass in unserer Kuschel-Bundesrepublik es eben ein Phlegma gab, das wirklich schon gefährlich war und die Augen ganz verschlossen hat vor Dingen, die absehbar waren. Ich wundere mich wirklich, wie so ein Pflegenotstand so eine Überraschung sein kann. Ja? Das ist etwas, was man wirklich nun total ausrechnen kann. Ja? Das ist eine mathematische Gleichung. Dass das passieren kann, ist verrückt. Bei Flüchtlingen ist es schon eine kompliziertere Gleichung, die man nicht so leicht vorhersehen kann. Aber ich bin der Meinung, dass wir heute mehr über den Klimawandel sprechen, dank Donald Trump, ja, und dass alles Schlechte eben auch eine gute Seite hat. Und meine Arbeit, unsere Arbeit in der Generationenstiftung geht dahin, die guten Kräfte zu stabilisieren, Demokratie zu stabilisieren, Debatten zu führen und gemeinsam um Lösungen zu ringen. Und ja, auch wir werden dann nächtelang von Shitstorms überzogen. Ja, immer, wenn wir uns mit Politikern irgendeiner Partei treffen, haben wir am nächsten Tag Knüppel aus dem Sack. Aber das muss man stehen, das kann ich auch ganz gut stehen und will ich auch stehen. Und diese Debatte im Sinne unserer Kinder so zu führen, dass wir jetzt Vorkehrungen treffen und Dinge regeln, das erscheint mir doch ein gutes Ziel.
Die Generationenstiftung hat viele prominente Unterstützerinnen, vom Schauspieler Edgar Selge über den Kabarettisten und Mediziner Eckart von Hirschhausen bis hin zum Klimaforscher Joachim Schellenhuber. Sind in der Liste auch Politikerinnen? Ich habe niemanden gesehen.
Nein. Extra nicht.
Warum nicht?
Sehr einfach, weil wir überparteilich sein wollen. Für mich ist es ganz wichtig und weil wir nicht der politischen Logik gehorchen wollen. Wir haben das Generationenmanifest 2013 schon mal gemacht. Da hatten wir Politiker an Bord. Das hat unsere Sprachfähigkeit sehr stark eingeschränkt, weil wir dann auf einmal eine CDU-Logik und eine SPD-Logik auf einmal berücksichtigen mussten. Und wir haben gesagt, wir identifizieren die 10 wichtigsten Gefahren für die nächsten Generationen und benennen die und entwickeln Lösungen dafür, egal ob das in einer Parteiraison ist oder nicht. Insofern sind bei den Unterzeichnern natürlich Leute, die politischen Organisationen nahestehen. Und zwar, und darauf bin ich eben sehr stolz, von ziemlich konservativ. Und der Schutz der Schöpfung und die Bewahrung der Schöpfung ist eben auch ein konservatives Thema, was ich gut finde, weswegen ich gerne alle dabei haben möchte, bis natürlich die üblichen Verdächtigen aus dem linken Spektrum.
Das klingt so, als wollten Sie eigentlich doch fast dasselbe wie Sarah Wagenknecht mit Ihrer Sammlungsbewegung aufstehen.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Sicherlich wollen wir alle eine Debatte führen. Und wenn wir beide der Meinung sind, dass es uns gut tut und die Demokratie stärkt, wenn wir wieder Debatten führen, dann sind wir einer Meinung. Wir gucken ziemlich radikal nur auf die Frage, wie kann Digitalisierung jetzt gestaltend, nach vorne gestaltend gelöst werden? Wie können wir uns diesen Themen, wie können wir uns vorbereiten? Wie können wir Alternativen schaffen? Was machen wir mit all diesen Menschen, die keinen Job mehr haben? Das ist eine Riesenherausforderung, die müssen wir heute gestalten. In einem Land, wo der Job im Prinzip so sehr Teil des Selbstverständnisses ist, möchte ich mir nicht vorstellen, was passiert, wenn 30% der Menschen keinen Sinn und keine Arbeit mehr haben. Das wird sicherlich bestimmte Tendenzen, die wir alle politisch vielleicht nicht wollen, verstärken, weil das Gefühl, sinnlos zu sein, einfach schrecklich zu ertragen ist. Also das zu gestalten, ja, wenn, aber ich sehe nicht so eine große innere Verwandtschaft, aber
dass es nicht ausreicht, nur bei sich selbst im Privaten anzufangen, das scheint ja auch Ihr Credo zu sein. Was verlangen Sie von den Einzelnen unserer Gesellschaft?
Also, vergessen Sie Online-Petitionen und gehen Sie auf die Straße. Online-Petitionen sind gut, aber ich habe erfahren, dass die Politik dagegen eine große Hornhaut hat. Engagieren Sie sich in einer Partei, finde ich prima. In der Partei Ihrer Wahl ist mir völlig egal. Ich wünsche mir, dass ganz viele Leute bei uns das Generationenmanifest natürlich unterschreiben auf unserer Seite generationenmanifest.de. Ich wünsche mir bis Weihnachten 1000 Familien, die Fördermitglieder werden und uns Geld spenden. Ich wünsche mir, dass sie in ihrem Freundeskreis diskutieren und sich einbringen, denn wir dürfen die Politik und die politische Gestaltung nicht denen, die Angst verbreiten, überlassen.
Gibt es Momente, Claudia Langer, in denen Sie denken, eigentlich würde ich gerne noch mal was ganz anderes machen im Leben?
Jede Woche.
Aktuell?
Aktuell bin ich total begeistert und im Fieber, aber es gibt immer, ich habe noch so ein paar ganz verrückte Sachen, die ich noch machen muss. Ich glaube, meine Tochter hört zu. Ich will natürlich Enkel und zwar möglichst viele. Ich habe 8 bestellt. Das will ich unbedingt noch machen. Ich möchte eine sehr verrückte alte Oma werden für meine Enkel und hoffe, dass ich dann noch Fußball spielen kann. Ich esse aber auch leidenschaftlich gern, was man ein bisschen ja auch sieht. Träume immer noch so total verrückt von einem Feinkostladen.
Aha, warum das gerade?
Weil ich mir vorstelle, dass ich da überall mit dem Löffel, glaube ich, in die Salate greifen kann.
Warum machen Sie es nicht?
Ach, hallo, ich bin 53. Warten Sie doch mal. Jetzt geben Sie mir noch ein bisschen Zeit. Also irgendwas in der Richtung wird noch passieren, denke ich. Aber jetzt ist mein großes Thema, so die nächsten 2 Jahre, die Stiftung so aufzubauen. Ich hole ganz viele, ganz junge Leute rein. Und wirklich die Idee, irgendwann die Staffel zu übergeben, das sollen irgendwann die jungen Leute machen. Und wir geben alle Hilfe, die wir geben können und sind sozusagen als Berater und als Sparringspartner da.
Claudia
Wenn ich das
Lange.
Geschafft habe, dann bin ich raus und mache meinen Feinkostladen.
Initiatorin der Generationenstiftung, Claudia Langer. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.